Führerschein für Einkaufswagen. Hintergrundwissen für bewussten Konsum. Mit Florian Schwinn.
Guten Tag. Dies ist der zweite Teil des Podcasts Bio von Anfang an. Es geht dabei um unsere Nutzpflanzen, um die Herkunft unseres täglichen Brotes und unseres Gemüses. Im ersten Teil habe ich die biologische Pflanzenzucht vorgestellt, die auch innerhalb des Biomarktes noch eine Nische ist, weil auch die Biobauern und die Biogärtnerinnen noch von den Saatgutkonzernen abhängig sind. Auch im Bioladen, im Biosupermarkt, vor allem aber in den Bioregalen des ansonsten konventionellen Lebensmitteleinzelhandels liegen noch vorwiegend Gemüsesorten, die von den großen Saatgutkonzernen stammen. Die meisten von ihnen sind sogenannte Hybride. Bei deren Zucht geht es nicht um Qualität oder gar Geschmack, dafür umso mehr um Ertrag, also um Masse. Und es geht ums Aussehen. Das Gemüse soll schön sein, denn das Auge isst bekanntlich nicht nur mit, es kauft auch mit. Im zweiten Teil der Podcast-Miniserie Bio von Anfang an geht es nun um die Verwerter und Händler des Biogemüses. Bevor wir uns zu einem großen Verarbeiter von samenfestem Saatgut begeben, noch einmal eine kurze Erklärung zu den im Gemüseangebot allgegenwärtigen Hybriden. Hybride werden, das habe ich im ersten Teil schon erklärt, gewöhnlich aus zwei Inzuchtlinien zusammengekreuzt. Die Nachkommen der Elterngeneration zeigen dann den sogenannten Heterosis-Effekt. Das heißt, sie bringen viel mehr Ertrag als die Eltern. Dazu kommen noch andere erwünschte Eigenschaften, gleichmäßige Größe, immer gleiches Aussehen, zeitgleiches Reifen und so weiter. Entstanden ist die Hybridzucht bei Pflanzen in den USA. Und das schon vor vielen Jahrzehnten, fast vor einem Jahrhundert, erzählt Oliver Willing, der Geschäftsführer des Saatgutfonds der Zukunftsstiftung Landwirtschaft.
Gekommen ist es aus Amerika, weil sich da Menschen, die Mais gezüchtet haben, und dort gibt es nicht so ein Sortenschutzgesetz wie in Deutschland oder auch in Europa. Und die wollten sich sozusagen ihre Innovation sichern, dass die nicht von anderen kopiert wird. Und dann haben die im Maisbereich, der sehr viel angebaut wird in Amerika, gesagt, okay, ich mache jetzt da die Hybride. Die hat auch teilweise höhere Erträge, auch das sollte man nicht verschweigen. Und ich habe aber die Sicherheit, das kann keiner nachbauen, sondern der muss immer wieder zu mir kommen und muss nachkaufen. Das war in den 30er Jahren.
Das war also in einer Zeit, als es noch keine Gentechnik auf den Äckern gab. Inzwischen sind aber viele Hybride auch gentechnisch verändert und werden aus ganz verschiedenen Pflanzen zusammengesetzt, sodass die Demeter-Saatgutzüchterin Christina Hennertsch schon im ersten Teil des Podcasts gesagt hat, dass wer Gemüse aus Südeuropa kauft, fast sicher sein könne, darunter auch gentechnisch veränderte, männlich sterile Hybride zu haben, die bei den Bioanbauverbänden eigentlich verboten sind.
Aber zum Beispiel EU-Bio schert sich da nicht drum. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass alles Gemüse, was aus Südeuropa kommt, wenn man also Brokkoli, Blumenkohl, Kohlrabi aus Südeuropa hat, dass das CMS-Hybriden sind und man also gentechnisch veränderte Pflanzen hat, wo man dann eigentlich nicht weiß, esse ich einen Blumenkohl oder einen Rettich, genetisch.
Geschmacklich weiß man bei Hybridgemüse auch oft nicht so recht, was man da eigentlich isst. Und ob es gesund ist, solche genetischen Mixturen zu verzehren, weiß niemand. Auch deshalb geht es hier einmal mehr um das sogenannte samenfeste Saatgut, also um Gemüse, das nicht hybrid ist und schon gar nicht steril und das man nicht jedes Jahr beim Saatgutkonzern nachkaufen muss. Die Elbtalaue bei Gatow im Wendland, Landkreis Lüchow-Dannenberg, da wo sich im Widerstand gegen das geplante Atommüll-Endlager Gorleben eine lebendige Bioszene etabliert hat. Hier, keine 2 Kilometer vom Elbstrand entfernt, sitzt die Naturkostsafterei Völkel, der größte Arbeitgeber der Region und einer der größten Hersteller von Obstsäften im Biobereich und der Marktführer bei Gemüsesäften. Boris Völkel, einer der 4 Brüder, die mit ihrem Vater zusammen das Unternehmen leiten, hat in einer jahrelangen zähen Auseinandersetzung im eigenen Haus und mit den Lieferanten die Völkel-Gemüsesäfte auf samenfeste Sorten umgestellt.
Als ich das Thema bei uns intern angefangen habe, wollte keiner etwas davon wissen. Unser Vertrieb nicht, unser Marketing nicht, die Landwirte nicht, die Kunden nicht, die Produktion erst recht nicht. Die Anfänge waren wirklich schwierig. Das war kein Selbstläufer. Mittlerweile behaupte ich, und können wir auch beobachten, dass unsere Gemüsesäfte überproportional gut verkauft werden. Ja, das merkt man im Geschmack und das merkt man in dieser, ich nenne es Vitalkraft. Und ich glaube, dass junge Menschen insbesondere heutzutage in der Lage sind zu spüren, was ein authentisches Produkt ist. Ich glaube, das spüren die.
Wobei das mit dem Geschmack der samenfesten Gemüsesorten im Gegensatz zu den Hybriden aus der konventionellen Zucht, das ist Boris Völkel erst im Nachhinein aufgefallen. Zuerst einmal erwachte sein wendländischer Widerstandssinn, als er als Einkäufer des Unternehmens Völkel erfahren musste, dass auch der Biobereich von den großen Saatgutkonzernen abhängig ist oder es damals zumindest war.
Also in erster Linie war ich unglaublich schockiert und auch traurig und enttäuscht, als ich gehört habe, dass im Biobereich einfach unglaublich viel Hybridgemüse eingesetzt wird, sowohl in der Verarbeitung, in verarbeiteten Produkten wie Saft, als auch im Frischmarkt. Das waren mal 90% oder mehr. Und die politische Komponente dabei hat mich am meisten aufgerüttelt. Die qualitative Komponente habe ich erst später kennenlernen dürfen. Der Unterschied war uns gar nicht bewusst. Also das Momentum, warum wir uns damit beschäftigt haben, war ein Schreck meinerseits, eigentlich als auch Verbraucher, als Mensch und aber auch als Bio-Pionier, dass ich gesagt habe, oh, das passt mir nicht. Dass wir da jetzt als Ökos wieder die großen Saatgutkonzerne füttern, das passt mir nicht. Das will mir nicht in Kram. Und ich habe eine richtige Wut entwickelt. Und daraus ist der Antrieb entstanden, mich dafür einzusetzen, dass wir bei Völkel nur noch versuchen, mit samenfesten, mit vermehrungsfähigen, auch am besten für den Ökolandbau gezüchteten, aus freien Initiativen heraus gezüchteten Gemüsesorten beschäftigen. Und diesen Prozess habe ich 7 Jahre lang geführt und dann war es umgesetzt. Also ein leichtes sozusagen.
Ein leichtes. Diese Durchsetzung der samenfesten Sorten hat ja auch nur 7 Jahre gedauert. Der Bio-Unternehmer Boris Völkel ist offenbar durchsetzungsfähig. Er mag Prozesse, sagt er, und kann offensichtlich auch Prozesssteuerung. Außerdem ist Boris Völkel begeisterungsfähig. Das spürt man, wenn er über Möhren spricht.
Möhren sind das Faszinierendste in ihrer Vielfalt. Das ist der Hammer.
Menschen, die sich besonders gut mit Äpfeln auskennen, die neue Sorten züchten oder alte pflegen, die nennt man Pomologen. Vielleicht sollte man für Leute wie Boris Völkel den Begriff Karotologe einführen. Er beschreibt, wie Völkel zu seinem neuen Möhrensaft kam. Das war, sagt er, ein wirklich langwieriger Prozess, in den er eigentlich mit falschen Annahmen startete. Er wollte aus politischen oder auch sozioökonomischen Gründen samenfeste Sorten in die Saftflaschen abfüllen. Es ging um Unabhängigkeit von den 3 großen Saatgutkonzernen, die 60% des Marktes beherrschen. Es ging um die Eigenständigkeit der biologischen Samenzucht. Und Boris Völkel dachte, es werde auf dem Weg in diese Unabhängigkeit wohl Probleme mit dem Ertrag und mit der Qualität geben.
Wir haben aber dann einfach sehr eng mit Züchterinnen und Züchtern zusammengearbeitet, mit Kultursaat e.V., wo um die 20 unabhängige biodynamisch züchtende Züchterinnen und Züchter sich zusammengetan haben. Und ja, haben dann über Jahre hinweg die Sorten auch weiterentwickelt. Zum Beispiel mit Christina Henatsch haben wir einfach ganz, ganz enge Zusammenarbeit. Und die Sorten, die sie uns vorgeschlagen hat, die haben nicht sofort hier voll eingeschlagen. Am Anfang haben wir ihre Sorte Solvita ganz schön kritisiert. Also das war auch verletzend für sie. Als ich gesagt habe, nö, die ist nix, die Sorte. Und hat sie aber auch gesagt, naja, ein Jahr ist kein Jahr, nun wart mal und wir entwickeln die weiter. Und mittlerweile ist das unsere Top-Sorte. Bei der Möhre gibt es die Modelica. Das ist so die erste samenfeste Sorte, die es in den Markt geschafft hat, sage ich mal. Auch mit einem Namen und einer Prominenz und Beliebtheit errungen hat. Die ist von Dieter Bauer aus der Rothild gezüchtet. Und ja, die gilt schon qualitativ und geschmacklich so als die Königin der Möhren. Die haben wir am Anfang hauptsächlich eingesetzt. Und in trockenen, warmen Jahren, die wir jetzt ja auch zuletzt viel hatten, hat die eine Überpräsenz. Die strotzt vor Kraft und ist aber auch einfach sehr, sehr, sehr süß und aromatisch. Und wenn die viel Sonne abgekriegt hat und wenig Wasser, dann schnappt die eigentlich über. Dann ist sie schon fast nicht mehr genießbar, weil das so süß wird. Da sind wir mittlerweile dazu übergegangen, 60% von der Sorte Solvita mit einfließen zu lassen. Die ist im Ertrag stärker. Das ist eben die Sorte von Christina Henatsch. Die ist im Ertrag stärker und die hat was Mildes, Rundes, Buttriges. So etwas Sanfteres, was Umhüllendes. Und diese Kombination von dieser starken Ich-Kraft, hier bin ich, diese Präsenz, das Aufrichtende der Rodelica-Sorte, in Kombination mit dem höhlenden, buttrigen, runden, sanften Solvita, die Kombination ist wahnsinnig bekömmlich und lecker. Das ist richtig harmonisch. Beide einzeln hauen mich nicht vom Sockel. Und es durfte sich auch ein bisschen ergeben, wie wir da hingekommen sind. Das war jetzt nicht ein Plan und dann mit so Zielen. Es durfte sich dynamisch und organisch entwickeln. Und solche Prozesse mag ich auch gern. Ich bin kein ordentlicher Mensch, der ja, mit irgendeiner Timeline irgendwie arbeiten kann oder so. Wenn sich sowas wie aus dem Lebendigen sozusagen entwickeln darf, solche Prozesse kann ich eigentlich ganz gut führen mittlerweile.
Das mit der Möhre in der Flasche ist also eine Erfolgsgeschichte. Die Absatzzahlen bestätigen das. Des Deutschen liebstes Gemüse ist aber nicht die Möhre, sondern ein im Grunde giftiges Nachtschattengewächs wie die Kartoffel.
Das Dramatischste ist bei uns die Tomate.
Das Tomatendrama begann, als Boris Völkel feststellen musste, dass ein Produzent aus Spanien, der bis dahin eine eigentlich für Passata gezüchtete Tomatensorte für den Betrieb im fernen Wendland anbaute, einen neuen Geschäftsführer eingestellt hatte. Mit dem veränderte sich der Umgang mit den Mitarbeitern so, dass der Lieferant für Völkel nicht mehr tragbar erschien. Sozial inkompatibel, sagt Boris Völkel. Für ihn ist Bio nicht nur guter Umgang mit Tieren, Pflanzen, Böden, Umwelt, sondern auch guter Umgang mit den Menschen, die dafür arbeiten. Und wenn der nicht mehr gegeben ist, dann müssen wir uns trennen. In den letzten trockenen Jahren, aber besonders in diesem Frühjahr und Sommer, hat das Tomatendrama noch einmal zugelegt. Jetzt geht es nicht mehr nur um das soziale Klima, sondern um die globale Klimakrise.
In Spanien haben wir Trockenheit noch und nöcher. Das ist nichts Abstraktes mehr, dass dort die Wetterextreme zunehmen. In Spanien haben wir eine unglaublich dramatische Situation, was die Wasserversorgung anbelangt. Richtig dramatisch dieses Jahr. Und viele Landwirte bekommen auch dieses Jahr keine Genehmigung mehr anzubauen. Es kommen aber viel von unserem Wohlstandsgemüse, kommt das ganze Jahr über auch im Ökobereich aus Spanien und Italien. Italien hat die gleiche Dramatik, nicht ganz so verschärft wie Spanien, aber der europäische Süden kriegt immer mehr Wetterextreme und wir sehen es gerade. Und aus Italien und Spanien kommen klassischerweise unsere Tomaten für den Tomatensaft, werden dort verarbeitet und dann zu uns gefahren. Und wir haben als Konsequenz jetzt mit Bernd Horneburg, ein Professor, der schon sehr lange an Tomaten züchtet, haben wir ein Projekt gestartet für ökologische, samenfeste Demeter-Freilandtomaten in Norddeutschland. Das ist ein Auftrag. Und ich bin guter Dinge, dass wir in 7 Jahren einen regionalen Demeter-samenfesten Tomatensaft anbieten können aus Freiland. Also ohne Glashaus, ohne Folie und so weiter. Wir haben erste Proben bekommen. Und ich habe zum Beispiel Matthias Deppe, den Geschäftsführer von Naturkus Nord, mal konfrontiert, habe gesagt, ihr seid ja von unseren sogenannten Innovationen manchmal ein bisschen genervt, ja, weil wir dauernd neue Produkte bringen. Was wünschst du dir denn mal? Und dann sagte er, ja, norddeutschen Ketchup und Passata. Konnte ich ihm sofort sagen, okay, gib mir ein paar Jahre Zeit, kriegst du.
Mit dem ersten Teil des Podcasts Bio von Anfang an waren wir schon einmal hier in Ahrensburg, nordöstlich von Hamburg, auf Gut Wulfsdorf bei Georg Lutz. Neben der biodynamischen Landwirtschaft und dem Gemüseanbau gehört zum Gut auch ein Hofladen. Wobei das Wort eigentlich viel zu klein ist für das, was Wulfsdorf vor den Toren Hamburgs bietet. Der Hofladen jedenfalls gibt Georg Lutz die Gelegenheit zu beobachten, wonach seine Kundinnen und Kunden greifen. Er konstatiert ein völlig anderes Verhalten als an den Marktständen, die Wulfsdorfer jede Woche in Hamburg beschicken.
Bei uns auf dem Markt, wo die Bedienenden die Ware anfassen, eintüten, dem Kunden in die Hand geben, zu dem Produkt was sagen, da kann man auch auf die besondere Qualität jetzt von einer extra gezüchteten Möhre, die vielleicht für Kinder verträglicher ist oder für alte Menschen, also da kann man so auf diese feinen Geschichten eingehen und die Menschen dafür ein bisschen sensibilisieren und das wird dann auch dort mehr nachgefragt, aber so im Hofladen, wo die Ware einfach nur ausliegt. Da pickt sich natürlich jeder das raus, was er meint, was jetzt gerade das Schönste ist. Und das ist dann eben oft eher eine Hybride, die einheitlich mit einer glatten Schale oder ja, es geht bis dahin, dass es Kunden gibt, die dann in dem Stapeln der losen Eier oder auf den 30er-Eierpappen da sich aus dieser Lage zwei, drei rausnehmen, weil ihnen einfach das Beste optisch scheinbar zusteht. Und von diesem Kundenanspruch so ein bisschen runterzukommen und eine Wahrnehmung wirklich für die innere Qualität, so das ist in unserer Zeit ja auch wenig ausgeprägt. Und eigentlich ist das das Nadelöhr, also da fehlt es eigentlich, dass Menschen wirklich so spüren, wie geht's mir, wenn ich jetzt eine Hybride esse und was passiert eigentlich in meinem Inneren.
Das ist auch das, was die Biozüchterin Christina Hennertsch angesprochen hat, als es um den Vergleich von Hybridgemüse mit samenfesten Sorten ging. Wie fühlst du dich, wenn du eine Mahlzeit mit Hybridgemüse gegessen hast? Geht es dir gut? Bist du zufrieden? Fühlst du dich wohl oder hast du Magendruck, brauchst einen Schnaps oder was Süßes? Oder spürst du das alles gar nicht? Oder gar nicht mehr.
Das ist ein Stück so diese Gratwanderung, dass wir natürlich unseren Verbrauchern oder den Menschen, die sich mit unseren Lebensmitteln ernähren möchten, ganz klar die samenfesten Erzeugnisse, Produkte bieten wollen und auch bieten. Ja, das tun wir in großen Teilen auch. Und doch ist das immer wieder auch wirtschaftlich ein absoluter Balanceakt, dass das auch geht. Weil der Kunde eigentlich noch nicht ausreichend oder nicht genug Kunden wirklich an dem Punkt sind, dass sie erleben, das ist eine Qualität, die tut mir einfach wirklich gut. Und das andere ist so, ja, die Menschen sind da auch mit ihrem Bewusstsein viel zu wenig, denke ich.
Mit dem Bewusstsein zu wenig beim Essen sein, obwohl das doch unsere direkteste Verbindung zur Natur ist. Wir nehmen mit der Nahrung Natur in uns auf oder auch etwas eher Unnatürliches. Eine Entscheidung, die wir jeden Tag treffen, selten aber wohl mit dem Bauch, der in diesem Fall ausnahmsweise mal das Sagen haben sollte.
All das, was bisher an samenfesten Sorten, insbesondere beim Gemüse, entwickelt worden ist, lässt sich immer viel besser verkaufen an einem Marktstand, wo ein Gärtner steht und vielleicht was dazu sagen kann. Ja? Da ist halt der Blumenkohl nicht so strahlend weiß wie der weiße Riese, ja? Wie das jeder gewohnt ist im Supermarkt. Vielleicht hat er einen gelblichen Schimmer, aber wenn einer daneben steht und sagt, der ist zwar nicht so weiß, aber der schmeckt viel besser, probieren Sie mal. Und der wirklich dann auch besser schmeckt, der Marktkunde kommt das nächste Mal wieder und ist hoch erfreut und nimmt auf alle Fälle diesen gelblichen Kopf. Ja. Je anonymer der Markt ist und je weniger kann man natürlich kommunizieren. Und dann wird es auch schwieriger, wenn bestimmte Erwartungsbilder in den Köpfen sind. Also bei Blumenkohl typisch, der muss ja knalleweiß sein. Die Leute greifen da eher zu und wenn er einen gelblichen Stich hat, dann denken die Leute, er ist vielleicht schon schlecht oder irgendwas. Stimmt natürlich überhaupt nicht, aber es sind halt die Gewohnheiten. Ja.
Oliver Willing vom Saatgutfonds der Zukunftsstiftung Landwirtschaft, der die biologische Pflanzenzucht unterstützt, bestätigt, was Landwirt Georg Lutz am Marktstand und im Hofladen beobachtet. Wobei es sich hier wohl um mehr als Gewohnheiten handelt, eher scheint mir das eine Konditionierung durch den Lebensmittelhandel zu sein. Der nimmt von den Erzeugern nur genormtes Gemüse an und lehrt uns damit seit nun schon Jahrzehnten, wie eine Gurke, eine Möhre, eine Aubergine auszusehen hat. Und übrigens, da es sich bei den gleichförmigen Gemüsesorten meist um Hybride handelt, lernen wir auch gleich mit, dass das Gemüse nach nicht mehr allzu viel schmeckt. Kann man daran eigentlich noch etwas ändern? Oder ist der Zug längst abgefahren und alle Bemühungen, sich ohne Hybride und Gentechnik frei zu ernähren, bleiben eine Nische für Menschen, die einkaufen, als Wissenschaft betreiben? Diese Frage muss man an den Handel weitergeben, weil sie allein in Hofläden und an Marktständen wohl kaum zu beantworten ist. Es antwortet Sascha Damaschun, Geschäftsführer von Bodan, einem Naturkostgroßhändler am Bodensee.
Wir müssen uns als Branche in diese Anstrengungen hinein gemeinsam hineinentwickeln und dieser Herausforderung auch gemeinsam stellen. Das bedarf aber sozusagen einer guten Koordination und auch einer gemeinsamen Willensbildung. Und ich habe das Gefühl, da sind wir gerade am Anfang. Wir sind noch nicht mittendrin.
15 Jahre lang, sagt Sascha Damaschun, haben er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter in eben der Biobranche versucht, den Menschen den Unterschied zwischen konventioneller und biologischer Zucht, zwischen Hybriden und samenfesten Sorten, nein, nicht klarzumachen, so spricht er nicht, er sagt, näher zu bringen. Und dabei haben sie festgestellt, dass der Begriff samenfestes Saatgut ein sperriger sei, obwohl er sich durchgesetzt habe. Und dann macht der Großhändler eine Ansage, die doch denjenigen Hoffnung gibt, die anders einkaufen wollen.
Wir versuchen das jetzt in diesem Jahr, und ich weiß, dass das andere Großhändler auch tun, bestimmte Produktlinien wie Möhren, rote Beete, vielleicht Sellerie, wo die Saatgutqualität schon relativ gut ist, wo wir mit unseren Anbauern in den letzten Jahren gute Erfahrungen gemacht haben, die auf ihren Böden mit bestimmten Sorten, dass wir sagen, okay, wir können es uns jetzt leisten, in das Risiko zu gehen, einen 100%-Schritt zu tun. Das heißt, wir werden in diesem Jahr von unseren Bauern hier am Bodensee, gehen wir quasi in das Commitment, nur noch samenfeste Qualitäten zu vermarkten. Das heißt, wenn die das anbauen, nehmen wir es ihnen auch ab. Und ich glaube, diese Sicherheit braucht es auf beiden Seiten, weil es ist eine Risikoteilung, die es braucht. Und der Großhandel hat dafür die Möglichkeiten, auch in diese Rolle einer Risikopufferung reinzugehen, weil das ist mit einem höheren Ausfallrisiko verbunden oder mit Mindererträgen, mit höherem Arbeitsaufwand. Das sind Mühen, die gegangen werden müssen. Und wir müssen den Landwirten dafür den Rücken stärken. Und dafür können wir auf Seiten der Herstellung, aber auch auf Seiten des Handels Sicherheiten bieten und müssen das, glaube ich, tun, weil das ein Invest in unsere gemeinsame Zukunft ist. Das ist kein Spending aus Gutmenschentum, Jux und Tollerei, sondern es ist eine ökonomische Notwendigkeit, dass wir in diesem Bereich aktiv hinein investieren müssen. Und auch dort wird es nur gemeinsam gehen. Wir müssen die Lasten und Risiken gemeinsam tragen. Und auch dafür braucht es aber eine gemeinsame Vereinbarungskultur. Und das müssen wir nutzen. Und dafür, glaube ich, braucht es eine neue Qualität des Gesprächs und der Vereinbarung. Aber gerade mit Verarbeitern wie Völkel oder Spielberger, vielen anderen, haben wir da Partner, mit denen wir auf dieser Ebene reden können, die wir dort erreichen können. Und ich glaube, das kann für die nächsten 10 bis 15 Jahre eigentlich die Qualität sein, die wir gemeinsam brauchen, um diesen Markt wirklich gesund zu entwickeln und dann darin auch einen ökonomischen Erfolg zu haben.
Es gibt eben einen Unterschied zwischen dem Naturkostfachhandel und den großen Ketten des sogenannten LEH, des Lebensmitteleinzelhandels. Bio ist schon lange nicht mehr gleich Bio. Welches Bio sich hinter den Eigenmarken der Ketten verbirgt, ist für uns, die wir vor den Regalen stehen, eher nicht erkennbar. Wenn im Bioladen bewusst samenfeste Sorten angeboten werden, weil die Ladner darauf setzen, dass ihre Kundinnen und Kunden mit dem Gemüse auch den Geschmack kaufen wollen, dann könnte das schon Teil der Vereinbarung sein, die Sascha Dammer schon meint. Er sagt, was wir jetzt brauchen, ist quasi Bio 2.0, eben eine neue Vereinbarung zwischen Herstellern, Verarbeitern, Händlern und möglichst auch der Kundschaft.
Das haben wir sozusagen nicht gelernt, solche Wertschöpfungsketten übergreifend über die verschiedenen Stufen hinein uns gut zu koordinieren und abzusprechen und im Sinn eines höheren Ganzen gemeinsam zu handeln. Das war in den Zeiten der Bio-Anfangsbewegung, war das sozusagen immanent, weil alle waren in der gleichen Müsli-Ecke und hatten eher Druck von außen, weil sie als Spinner irgendwie eh in einer komischen Ecke standen. Heute ist man en vogue, Bio gibt's überall und man hat eigentlich gar nichts mehr, wogegen man sich wehren muss, sondern es ist eher eine Frage, wie man im allgemeinen Marktkonzert irgendwie noch den Kopf aus der Suppe kriegt. Und ich glaube, hier haben wir eine wirkliche Lernaufgabe, wenn wir weiterhin eine Existenzberechtigung haben wollen. Weil nur Bio anzubieten und irgendwie in die Regale zu bringen, dafür braucht es diese relativ aufwendige Struktur eines Naturkostfachhandels nicht. Und wir müssen dort eigentlich über dieses integrierte Handeln und Vermitteln der nächsten Schritte, die notwendig sind, die über Bio hinausgehen, also Bio im klassischen Zustand eines Weglassens, Pestizide, Dünger etc., hin zu einem, wofür tun wir das? Was gewinnen wir dadurch, wenn wir uns hier gemeinsam für eine sinnvolle Sache einsetzen? Darüber müssen wir uns neu vereinbaren und daraus auch Kraft gewinnen.
Die Kraft wird gebraucht, denn die EU-Kommission hat gerade die nächste Runde der Etablierung von Gentechnik auf den Äckern eingeläutet. Sie will deregulieren, statt zu regulieren, also weg, statt hinschauen. Das ist gefährlich für die biologischen Gemüsezüchter, deren Nische dann noch kleiner werden könnte. Ganz abgesehen davon, dass niemand weiß, was das gentechnisch veränderte Erbgut in der Natur mit den anderen Pflanzen veranstaltet. Aber die Auseinandersetzung, die nun ansteht, birgt auch eine Chance für die biologische Zucht. Oliver Willing vom Saatgutfonds der Zukunftsstiftung Landwirtschaft erklärt, woher das Spendengeld kommt, das der Fonds zur Unterstützung der biologischen Saatgutzucht einsetzt.
Zurzeit aktuell haben wir erreicht so 2 Millionen pro Jahr und von den 2 Millionen kommt circa 1/3 von anderen Stiftungen, wo wir Anträge stellen. 1/3 kommt aus der Biobranche, also von Verarbeitern und Händlern im Biobereich und dann kommt noch 1/3 von den Verbraucherinnen und Verbrauchern, also meistens Biokunden, die halt sagen, das ist uns wichtig. Und da ist es natürlich schon so, dass uns über die letzten 20 Jahre immer wieder diese Gentechnik-Diskussion hat Menschen zu uns gebracht, die gesagt haben, ich will keine Gentechnik. Dann kommt die Frage auf, was will ich dann? Und dann ist die Frage, wie kann man es gentechnikfrei halten, indem man eine eigene ökologische Züchtung hat? Und dann sind die Leute bei uns.
Das war Bio von Anfang an. Der zweiteilige Podcast zum samenfesten Saatgut und den Gemüsehybriden. Auch mit dem zweiten Teil ist das Thema noch lange nicht vollständig und schon gar nicht umfassend behandelt, aber zumindest so weit angerissen, dass jede und jeder selber weiterforschen kann auf diesem Gebiet. Hoffe ich wenigstens. Wenn da noch weiterer Informationsbedarf ist, kann ja leicht passieren, zeigt die Erfahrung doch, dass mit jeder beantworteten Frage sich zumindest zwei neue auftun. Die nach der Gentechnik auf dem Acker wäre die nächste große, die sich jetzt aufdrängt. Muss dann wohl auch das nächste Thema des Podcasts sein. Das war's für dieses Mal. Fortsetzung folgt und zwar immer am ersten Donnerstag im Monat. Dann erscheint der Podcast auf florianschwenn.de, beim Overton-Magazin und an den üblichen Fundorten wie Spotify und Co. Mails mit Kommentaren, Kritik und Wünschen, aber ohne Werbung bitte gerne an post@florianschwenn.de. Und die schriftliche Fassung wie immer im Blog, dort dann auch mit weiterführenden Links.
Führerschein für Einkaufswagen. Ein Podcast des Westend Verlages.